Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Heute mit dem Thema Wohnberatung. Zu Hause wohnen trotz Handicap. Trotz Mobilitätseinschränkungen, Behinderung oder der eigenen Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Diesen Wunsch haben viele Menschen. Damit dies funktioniert, ist es oftmals notwendig, die Wohnung oder das Haus an die veränderten Wohnbedürfnisse anzupassen. Seit 2018 gibt es beim Sozialverband VdK eine Wohnberatungsstelle für Menschen, die feststellen, dass sie zu Hause so nicht mehr klarkommen. Über dieses Angebot spricht Nina Petrovic-Foto heute mit VdK-Patienten und Wohnberaterin Monika Müller.
Frau Müller, was sind das denn für Menschen, die sich hilfesuchend an Sie wenden und mit welchen Anliegen kommen Sie zu Ihnen?
Also prinzipiell sind es sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die sich mit Fragen zur Wohnberatung an uns wenden. Unser Hauptklientel sind sicherlich Menschen, die oder ältere Menschen, die einfach aufgrund ihres fortschreitenden Alters sich in ihrer Häuslichkeit immer schwerer tun. Das heißt, wenn die Beine nicht mehr so wollen oder die Sehkraft nachlässt, dann ist natürlich die Frage, was kann ich verbessern in meinem Wohnraum, um mir zu gewährleisten, dass ich hier noch ein paar Jahre oder vielleicht auch bis zum Ende in meinem Wohnraum bleiben kann. Wir haben aber auch Ratsuchende, die natürlich von jetzt auf nachher vor einer enormen veränderten Lebenssituation stehen, weil irgendein gesundheitliches Problem alles durcheinandergewirbelt hat. Beispielsweise, wenn ein Ehemann einen Schlaganfall hatte und mit massiven gesundheitlichen und Folgen und auch körperlichen Einschränkungen und man wirklich von heute auf nachher gucken muss, wie kommt man in der bisherigen Wohnung oder auch im Haus zurecht. Und wir haben natürlich auch klassischerweise die sogenannten Best Ager, die halt, es sind meistens Leute, die ein Wohneigentum haben und die nach 25 bis 30 Jahren überlegen, beispielsweise das Bad einfach zu sanieren und im Rahmen der Sanierung dann schon überlegen zu sagen, Mensch, komm, das könnte man doch eigentlich vielleicht schon mal so auslegen, dass es nachher barrierefrei ist, sodass wir uns dann mit dem Älterwerden einfach schon leichter tun in unserem Bad.
Sehr vielfältige Möglichkeiten hier. Wann fangen denn Menschen so drüber an, nachzudenken, über ihre eigene Wohnsituation nachzudenken?
Also ich würde jetzt mal sagen, aus unserer Erfahrung heraus, immer dann, wenn es ein Problem gibt. Wenn,
also eigentlich zu spät? Oder würden Sie sagen, es ist schon vorher notwendig?
Na, es ist vorher nicht notwendig, weil man ja im Prinzip keine Einschränkungen hat. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, per se ist es dann ja gut, wenn man zum Beispiel Treppen steigt, ne? Weil man ja eher die Gesundheit fördert, indem man sich mehr bewegt, indem man Treppen steigt und die Muskelpumpe anregt, ne? Den Puls ein bisschen hochfährt. Das heißt, es ist nicht schlecht, wenn man, solange man kann im Prinzip, wenn man dementsprechend seine Lebenssituation so gestaltet, dass man aktiv ist. Mhm. Wenn man aber im Prinzip jetzt eine Veränderung verspürt in Form von nach einem Unfall oder wie gesagt nach einer schwerwiegenden Erkrankung oder einfach auch nur aufgrund des Alters, dann denke ich, dass es okay ist, dann drüber nachzudenken. Es macht es natürlich schwierig, immer bei diesen Akutereignissen. Ja, also wenn jetzt ein Sturz von einer älteren Dame war und die wird im Krankenhaus versorgt und kommt nach Hause und da ist eben nichts ausgelegt auf das, das macht es immer schwierig, weil das häufig einfach dann ein Zeitproblem ist, die Wohnung in so einer kurzen Zeit umzugestalten. Aber ich finde, das ist eine sehr menschliche, sehr natürliche Sache, wenn da vorher keiner drüber nachdenkt, weil es geht ja.
Was sind denn die wichtigsten Merkmale, wenn es um das barrierefreie Bauen geht? Und gibt es Trends beim Wohnungswunsch, zum Beispiel im Hinblick auf das Thema Barrierefreiheit, die erkennbar werden? Beobachten Sie da was?
Also zuerst zum ersten Abschnitt Ihrer Frage, also die Grundlage für Barrierefreiheit sind festgelegt. Also es gibt die Anforderungen dazu finden Sie in der DIN-Norm, und zwar ist es die 180/40/2 für den privaten Wohnraum. Und da wird prinzipiell unterschieden. Also da gibt es die Norm einmal für barrierefrei nutzbare Wohnungen und im Unterschied dazu noch die barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen. Im Prinzip geht es da hauptsächlich um Bewegungsräume, ja, die man haben muss. Also das kann man sich als Laie vorstellen, dass wenn man zu Fuß unterwegs ist und überall gut hinkommt, man steht, man erreicht auch alles, was oben ist, und man sitzt von jetzt auf nachher auf dem Rollstuhl, weiß man, dass man einfach von heute auf morgen dann an den obersten Schrank nicht mehr hinkommt. Man weiß, dass man Plätze braucht, um mit dem Rollstuhl drehen zu können. Also das sind diese Bewegungsräume. Und da gibt es eben jetzt diese DIN-Norm dazu, um zu sagen, okay, eigentlich müssen wir diese Bewegungsräume schaffen, damit das barrierefrei nutzbar ist. Vom Trend her muss ich sagen, ist das, was man, wie man eigentlich heute Wohnungen gestaltet, geht in diese Richtung. Ne? Jeder, wer neu baut oder sich eine Wohnung kauft, die neuen Wohnräume sind offen gestaltet. Das heißt, es gibt keine Türen mehr, die nur 75 Zentimeter breit sind. Es gibt oft gar keine Türen mehr. Man macht die Durchgänge offen, man macht die Wohnräume auf. Es gibt kein neues Bad, wo eine Dusche mit einem Einstieg von 30 Zentimetern ist, sondern die ebenerdige Dusche ist eigentlich heute Standard. Also müsste man das nur noch korrigieren mit den Maßen, die praktisch die Duschfläche haben sollte für barrierefrei. Aber ansonsten geht der Trend des Wohnungsbaus tendenziell in Richtung barrierefrei. Nicht unbedingt, was den Zugang zum Haus oder so betrifft, aber die Wohnräume werden heute einfach, weil es jedem gefällt und weil es im Trend ist, eigentlich in Richtung barrierefrei gestaltet.
Und wie hilft die VDK Wohnberatung denjenigen, die jetzt noch nicht in einer barrierefreien Wohnung wohnen, aber darauf angewiesen sind?
Ja, in unterschiedlichem Maße. Also wie gesagt, jemand, der eine Wohnung sucht, weil er sagt, er muss ausziehen, weil er braucht eine barrierefreie Wohnung, da können wir keine Unterstützungsleistung anbieten. Wir würden uns auch wünschen, dass wir beispielsweise jetzt bei der Stadt oder von der Stadt oder von Bauträgern, die neue Wohnungen bauen oder wie auch immer, dass wir da immer aktualisierte Listen bekommen würden, zum Beispiel, wo entsteht barrierefreier Wohnraum, wo sind verfügbare Wohnungen zum Kaufen, zum Mieten. Das gibt es aber leider nicht. Ja, also das heißt, da können wir einfach nicht unterstützen. Da müssen wir drauf verweisen. Gucken Sie selber so ein bisschen. Gibt es Bauträger, die gerade irgendwo neu bauen? Rufen Sie bei der Stadt an, ob die Ihnen eventuell behilflich sein können. Aber dahingehend können wir nicht unterstützen.
Und wohingehend unterstützen Sie dann? Also welche Vorschläge machen Sie konkret?
Konkret geht es für uns im Rahmen der Wohnberatung ausschließlich um Wohnberatung im häuslichen Umfeld. Das heißt, wir beraten diese Leute, die zu uns kommen oder anrufen und sagen, ich möchte in meiner ich möchte in meinem Haus bleiben oder ich möchte auch in meiner Mietwohnung bleiben, ist völlig egal, aber ich komme nicht mehr zurecht. Das heißt, wir haben das Angebot vom VDK Sozialverband Baden-Württemberg seit 2 Jahren, dass wir kontinuierlich jetzt seit 2 Jahren so ein Netz ehrenamtlicher Wohnberater aufbauen, was jetzt auch mittlerweile fast flächendeckend vorhanden ist. Das heißt, wir bieten an, dass ein ehrenamtlicher Wohnberater zu dem Ratsuchenden oder zu dem Anfragenden nach Hause kommt und sich wirklich die Wohnsituation vor Ort anguckt und dementsprechend die Ratsuchenden oder die Mitglieder direkt vor Ort eben ihren Wünschen entsprechen und auch den Möglichkeiten entsprechen. Also wir sprechen hier einfach von Wohnen im Bestand, den Möglichkeiten, was es eventuell geben könnte, berät. Da geht es jetzt nicht ausschließlich immer um Wohnungsumbau, sondern es kann auch wirklich darum gehen, gibt es ein Hilfsmittel, was vielleicht geschickt ist. Ne? Gibt es einfache Sachen zu sagen, ach, da gibt's so Bewegungsmelder, die können sie in die Steckdose reinmachen, wenn sie nachts auf die Toilette müssen und den Lichtschalter nicht finden.
Also auch so kleine Hilfsmittel auch so ganz, zählen dazu.
Das ist alles Thema der Wohnberatung, also auch für unsere vielleicht auch jüngeren Zuhörer, also auch was diese ganze Smart-Home-Bewegung betrifft. Da haben wir natürlich ein enormes Potenzial. Wobei, wie gesagt, unser Hauptklientel die älteren Leute sind und die meistens jetzt mit Smart Home nicht unbedingt was am Hut haben und es für sie auch sehr schwierig ist zum Bedienen. Aber es gibt wirklich viele geeignete, ganz, ganz kleine Hilfen, die wirklich den Alltag schon sehr viel leichter machen können.
Wobei das vielleicht einer der Trends wäre, die noch kommen, weil Sie sagen zwar jetzt, ist es noch schwierig zu bedienen, aber ich glaube, gerade über Sprachbefehle etwas zu steuern, könnte auch für ältere Menschen interessant sein, oder?
Ja, ich denke, da ist der Markt auch noch völlig in der Entwicklung. Ne? Also das ist sicherlich über Sprache sehr, sehr eine tolle Sache. Oder das mit dem, ich klatsch mal und dann geht das Licht an, das gibt mir schon relativ lange. Und vor allem, es gibt ja einfach nicht nur die älteren Menschen, die barrierefrei wohnen, sondern es gibt ja auch viele junge Menschen, die nach einem Unfall zum Beispiel einen hohen Querschnitt haben und oder in auch einen niedrigen Querschnitt haben, im Rollstuhl sitzen und die sind natürlich begeistert von solchen Smart-Home-Lösungen, weil die wirklich in vielen Bereichen sehr vereinfachen und oft im Prinzip die ganze Wohnung dann ja über ein Gerät steuerbar ist.
Gibt's denn, wie sieht denn so ein Tag aus? Also nehmen wir an, Sie haben einen Fall. Wie gehen Sie da konkret ran? Können Sie mir ein Beispiel geben vielleicht?
Genau, also prinzipiell sprechen Sie jetzt ja mit mir. Ich mache, also ich bin zum einen Wohnberaterin im hauptamtlich tätig, allerdings nur als Unterstützung. Also unser Wohnberatungshauptamt begleitet die Frau Werner. Da ist die Stelle in Radolfzell. Das ist auch die Stelle, wo im Prinzip alle Anfragen für die Wohnberatung zusammenlaufen. Ich mache nur die Vertretung, also sprich, wenn die Frau Werner im Urlaub ist, und macht punktuell Unterstützung in den Berichten und solche Dinge. Allerdings bin ich natürlich auch als VDK-Mitglied selber ehrenamtlich tätig in der Wohnberatung. Das heißt, ich glaube, es ist so ein bisschen spannender, wirklich aus dem Alltag der Wohnberater zu erzählen. Wie gesagt, man bekommt im Prinzip den Auftrag, in Anführungszeichen, von der Frau Werner. Die hat natürlich schon relativ viele Informationen abgefragt. Also es wird, ist im Vorfeld eigentlich klar, wenn wir da hinkommen, um was geht's? Also geht es um den Wohnungszugang oder geht's nur ums Bad oder ist wirklich gewünscht, sich die ganze Wohnung anzugucken? Wir brauchen natürlich eine Adresse. Dann machen wir auch als ehrenamtliche Wohnberater den Termin direkt vor Ort aus, sodass man einfach auch weiß, ist da noch der Sohn dann dabei oder irgendjemand? Dann kommen wir da hin und guckt sich einfach mal das an. Also wenn die ganzen Datenschutzrichtlinien und so Zeug unterschrieben ist und der Haftungsausschluss, dann geht es los. Und ich kann Ihnen einfach mal so ein Beispiel aus vielleicht für so einen Fall, anonym natürlich von meiner Seite her schildern. Man kommt dann dahin und will ja auch im Prinzip den Wünschen von den Menschen, die da wohnen, entsprechen. Und ich hatte also wirklich einen Fall, es war ein sehr junger Mann noch, der aufgrund einer Operation in den Rollstuhl kam und klassischerweise Zweifamilienhaus mit oben sehr kleines Bad und auch mit Schräge die Küche und alles so ein bisschen schwierig. Der war schon relativ weit, also sollte ein Aufzug eingebaut werden und das hat er auch alles selber organisiert schon gehabt. Es gab auch schon eine Architektin und es gab auch schon Vorschläge. Ja, also wir hatten schon so eine Grundrissveränderung, Bad, Küche und dann standen wir in diesen Räumen. Und ganz interessant war eben, weil das ja auch junge Leute sind, geht es ja auch immer darum, wie kann ich zum Beispiel so ein Bad umgestalten, weil da die Toilette drin ist, die eventuell auch Besucher nutzen müssen. Ja, also da geht es dann schon auch um, ich möchte schon so ein bisschen schick noch haben oder gibt es eine Möglichkeit, dass wenn Besucher die Toilette nutzen, dass ich das vielleicht so ein bisschen abgegrenzt vom restlichen Raum habe. Und schlussendlich haben wir, glaube ich, am Ende hatten wir 2, 3 unterschiedliche Möglichkeiten, wo wir davon ausgeht, also einfach erarbeitet haben gemeinsam, weil ein großer Wunsch war von dem Patienten zu sagen, ich möchte gern die Wanne beibehalten, und man hat dann hat einfach so überlegt gehabt, der kann er da lassen, wo sie ist. Weil das bei den Spastiken ihm sehr geholfen hat. Und dann sind das eigentlich wirklich, wirklich so Anforderungen, wo man einfach sagen muss, es ist so ein maßgeblicher Wunsch. Man kann dann den nicht davon überzeugen, sollte man auch als ehrenamtlicher Wohnberater nicht tun, zu sagen, also eine Dusche ist doch viel besser. Ja, sondern dann muss man eben diese Lösung auch respektieren. Es geht maßgeblich darum, auch nicht den Leuten was aufzuzwängen. Ne? Also es geht nicht darum zu sagen, ich habe die ideale Lösung für Sie. Und nein, es, die ideale Lösung sucht sich derjenige, der sie braucht. Ne? Und die, wir haben auch häufig, also auch jetzt in meinem Beispiel war das einfach so, wie gesagt, die Regel ist, wir kommen in ältere Wohnungen oder ältere Häuser. Und ich sage jetzt mal, alles, was älter wie 20 Jahre ist, hat man so gebaut, dass das Bad klein war, weil man einfach versucht hat, auch die Toilette noch extra zu machen, wie auch immer. Das ist auch ganz häufig der Wunsch, zu sagen, ich hätte gern die Toilette nach wie vor extra. Und dann muss man wirklich gucken, weil die klassischen Toiletten sind dann meistens mit Rollator nicht mehr nutzbar. Die Türen sind zu schmal, es geht so ein schmaler Gang nach hinten. Manchmal sind kann man noch einen Abstellraum vielleicht nutzen, um ein Bad zu vergrößern. Und dann muss man wirklich trotz allem gucken, okay, Toilette extra, und aber auch zusätzlich gucken, noch doch auch eine barrierefreie Toilette oder sogar rollstuhlgerecht. Da braucht man eben diese Räume auch seitlich der Toilette. Wenn ich jetzt mit meinem Rollstuhl muss seitlich anfahren können, um sich umzusetzen. Und das sind wichtige Sachen. Und wenn man so mit den Leuten drüber spricht, dann können sie sich das auch vorstellen und ändern dann ja auch häufig, ne, so ihre Vorstellung, sagen, jetzt hatte ich mir das ganz anders vorgestellt, aber wenn ich das jetzt so höre, das macht für mich schon Sinn. Und drum ist es wichtig, also wie gesagt, es gibt häufig mehrere Vorschläge für, wie ein Wohnraum umgestaltet werden kann. Und schlussendlich entscheidet derjenige, der dort wohnt, was oder ob überhaupt was umsetzt.
Es hört sich für mich so an, als erfordert es schon ein großes fachliches Wissen auch von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der VDK Wohnberatung. Wo bekommen dieses Fachwissen her? Sind da viele auch bei Ihnen in der Wohnberatung, die das schon mitbringen aus ihrer beruflichen Erfahrung raus?
Also prinzipiell ist es so, dass man kein Fachwissen mitbringen muss, um sich für dieses Ehrenamt Wohnberater zu engagieren. Mhm. Das sind Leute, die einfach Mitglieder sind, die sagen, ich habe Lust drauf, im Ehrenamt tätig zu sein, und ich kann mir das im Rahmen der Wohnberatung, weil es ja auch doch Kontakt mit Menschen und so bedeutet, sich das gut vorstellen können. Wir schulen alle Wohnberater im Vorfeld. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, wir gucken uns auch die Leute nochmal an, informieren die im Vorfeld auch darüber, was wirklich auf sie zukommt. Ja, also da gibt's wirklich so Kennenlernrunden, die wir dann machen und sagen, das und das wird auf sie zukommen. Ist das ihnen bewusst? Ja, sie müssen auch mit dem PC umgehen können, weil sie müssen ja zumindest einen Bericht erstellen. Der wird dann zwar vom Hauptamt überarbeitet, aber der muss schon mal in einer Word-Datei, mit der man dann nachher weiterarbeiten kann, bei uns ankommen. Alle diese Dinge. Und da gibt's dann schon auch mal, dass dann einer sagt, hey, ich glaube, dann ist das doch nichts für mich. Vom Grundprinzip her werden alle dann geschult, bevor sie praktisch in die Wohnberatung wirklich aktiv einsteigen. Das heißt, die Schulung sieht zwei Wochenenden vor, immer Freitag, Samstag, ganze Tage, also insgesamt 4 ganze Tage, wo im Prinzip das schon so ein Grundwissen, was die Wohnberatung anbelangt, vermittelt wird. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben natürlich Leute, Mitglieder, die schon aus solchen Bereichen kommen. Was weiß ich, die waren vorher Bauleiter oder Architekten oder so. Aber das ist definitiv keine Voraussetzung.
Was muss denn grundsätzlich rechtlich beachtet werden bei größeren Veränderungen, wie zum Beispiel beim Einbau eines Treppenliftes? Also gibt es da Unterschiede zwischen Eigentum und Miete?
Klar, also es ist natürlich, in Ihrem Eigentum können Sie natürlich tun und lassen, was Sie wollen. Ja, also das heißt, da können Sie alles verändern, was sie wollen. Sie können Treppenlift einbauen, sie können Wände rausreißen. Das sollten sie vielleicht maßgeblich vorher überprüfen, ob es keine tragende Wand ist, ja. Aber ansonsten können sie dort alles tun und lassen, so wie sie sich das vorstellen. Im Mieteigentum sieht es ganz anders aus. Das heißt, sie müssen immer, wenn sie eine irgendwas verändern wollen in der Wohnung, den Mieter vorher befragen. Also es geht los mit, was weiß ich, spezielle Haltegriffe in der Dusche oder so, wo sie Fliesen anbohren müssen. Der muss das okay dazugeben. Das kann so weit gehen, wenn ein Treppenlift zum Beispiel im Treppenhaus ist. Also dass es Eigentümer, mehrere Eigentümer betrifft, dann muss auch die Eigentümergemeinschaft gefragt werden. Und was ganz wichtig ist, sie müssen das klären und am besten auch schriftlich festhalten, weil der Vermieter ihnen zwar zustimmen kann, aber er kann, wenn sie es nicht vereinbart haben, von ihnen verlangen, dass sie alles wieder zurückbauen, wenn sie denn ausziehen. Und das kann dann ja nochmal mit erheblichen Kosten verbunden sein.
Das heißt, es gibt einiges noch zu beachten.
Genau, aber da weisen wir auch drauf hin.
Und genau jetzt die letzte Frage dazu. Nicht nur für unsere Zuhörer, die eine Wohnberatung brauchen bei Ihnen, sondern die vielleicht auch als ehrenamtliche Wohnberater tätig werden möchten. Was sollen die jetzt tun oder wie können Sie erreichen?
Also wenn irgendeiner unserer Zuhörer jetzt Interesse hat, ehrenamtlicher Wohnberater zu werden, dann ist das Erste, was man Ihnen sagen muss, bei uns beim VDK kann nur Wohnberater werden, der auch VDK-Mitglied ist. Das wäre die Grundvoraussetzung. Und wenn jemand VDK-Mitglied ist, dann ruft er einfach bei der Frau Werner in Radolfzell an. Ich denke, die Kontaktdaten sind dann nachher noch irgendwo abrufbar. Und bekundet dieses Interesse, die notiert sich das. Und wie gesagt, er oder sie wird dann dementsprechend zur nächsten Vorstellungsrunde, wo wir das nochmal genauer vorstellen, eingeladen.
Vielen Dank, Frau Monika Müller, und danke fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema Wohnberatung und Kontaktmöglichkeiten zur VDK Wohnberatung und Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback@vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband VDK Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit tschüss, bis zur nächsten Folge.